Ein herzliches Grüß Gott vom Münchner Radio Horeb Studio sagt Ihnen Leon Bichler. Der Titel des heutigen Grundkurses des Glaubens ist sehr vielfältig. Er lautet Glaube in der Gegenwart. Da steckt zum einen ein Aufruf dahinter und zum anderen auch implizit die Frage, was denn charakteristisch dafür ist, den jahrtausendealten jüdisch-christlichen Glauben heute im 21. Jahrhundert zu leben. Was ist das Immerbleibende am Glauben? Was ist das Änderbare, das Nebensächliche? Oder was muss auf neue Weise gesagt oder gelebt werden, um die Wahrheit darin zu bewahren? In welchem Verhältnis stehen Christen denn zur Tradition? Kann eine Änderung, die eine alte Tradition bricht, rechtmäßigerweise als eine neue Tradition gesehen werden? Oder ist sie eher bloßer Modernismus oder Aktivismus? Solchen und vielen weiteren spannenden Fragen stelle ich mich heute zusammen mit meinem Gast, dem Kölner Publizisten Georg Dietlein, der als theologisch, juristisch und wirtschaftlich bewanderter Gesprächsgast stets interessante Blickwinkel auf Glaubensfragen eröffnet. Grüße Gott und herzlich willkommen auf Radio Horeb, Herr Dietlein.
Guten Tag.
Herr Dietlein, Glaube bzw. Glauben in der Gegenwart lautet die heutige Sendung. Was macht denn grob gesagt den katholischen Glauben heute im Gegensatz zum Glauben der letzten Jahrtausende aus?
Also es gibt natürlich ganz viele Veränderungen. Eigentlich so, man müsste eigentlich mal das Ganze sich anschauen, wie das sich entwickelt hat, der Glaube. Und es ist schon mal schwierig jetzt auch, man muss das ja noch differenzieren, das Wort Glaube, Religion, Kirche, das ist ja nicht dasselbe. Man kann nämlich auch christlich oder katholisch glauben, ohne zwingend jetzt so sehr sich kirchlich sozialisiert zu haben. Also erstmal meint der Glaube ja das persönliche Verhältnis zu Jesus Christus, zu Gott selbst. Und dann, wie ich den konkret auslebe, ist die andere Frage. Dann aber auch zu gucken, wie hat sich das, ja, die Kirche, unser Glaube entwickelt vor 2000 Jahren. Da waren wir ganz klein. Vor 100 Jahren, da gab es so eine, ich sag mal, eine in Anführungszeichen Volkskirche. Also auch zu erkennen, dass es nicht irgendwie eine statische Bewegung in der Kirche, in der Religion gibt, sondern immer doch eine Dynamik. Und das auch nochmal international gesehen, überall ist es anders. Man kann zwar jetzt vielleicht nicht sagen, dass es dass es irgendwie überall bergauf geht oder bergab geht, aber auch das zu sehen, dass in jedem Land, in jedem Staat es ja auch anders wie der Religion ist. Ich glaube, wer schon mal in Frankreich war, in der katholischen Kirche oder in Spanien, der merkt schon bei so kleinen Distanzen, selbst hier in Deutschland, wenn man mal nach Bayern fährt oder nach Hamburg, wie verschieden das hier ist. Also wenn wir ganz ehrlich sind, man kann das gar nicht pauschal sehen. Aber vielleicht eine wichtige Sache, wir hatten jetzt vor wenigen Tagen, Wochen den Weltjugendtag in Krakau. Man nimmt aber schon wahr, dass es da irgendwie etwas Vergleichbares, etwas Gemeinsames gibt. Ne? Also wenn sich da ein Mensch trifft aus Polen, ein amerikanischer Katholik, ein nordamerikanischer Katholik und ein vielleicht indischer Katholik, wird man merken, es gibt was Verbindendes. Und das ist vielleicht das Verbindende seit 2000 Jahren, nämlich der Glaube an Jesus Christus in Gemeinschaft, in der Tradition und in der Offenheit für das, was gewachsen ist. Also katholisch meint ja, Klammer auf, das ist übrigens kein Kampfbegriff, also all die Begriffe katholisch, evangelisch, orthodox meinen eigentlich Eigenschaften, die auch jedem einzelnen Christen, jeder Kirche gegeben sind, nämlich katholisch meint allumfassend, evangelisch sind wir auch, auf das Evangelium bezogen und orthodox sind wir ohnehin, nämlich rechtgläubig, also schwierig jetzt vom Begriff auszugehen, aber gut, vielleicht zum katholischen Begriff, was meint katholisch zu sein? Naja, irgendwie allumfassend. Das ist eben das Gewachsene, das Katholische, das Allumfassende. Man könnte sagen, den Glauben in der Dia und Synchronie. Das meint Folgendes, den Glauben zu sehen als 2000-jährige Geschichte und zugleich als das Synchrone, das heißt den Glauben aller Christen, katholischen Christen auf der Erde. Das meint, das ist ein sehr abstrakter Begriff, aber das meint eigentlich katholisch, nämlich zu gucken, ich bin nicht allein, ich bin nicht der Erfinder meines Glaubens oder meiner Kirche, ich bin kein Individualist, sondern ich stehe in einer Gemeinschaft, einer Tradition, eine Verbundenheit mit allen Christen, katholischen Christen aller Zeiten. Das heißt, sowohl mit Blick auf die Geschichte in der Vergangenheit, aber auch der Gegenwart. Das ist vielleicht eine sehr komplexe Beschreibung. Ich glaube, das ist aber das auch zum Teil Trennende an der katholischen und evangelischen Kirche erstmal wahrzunehmen, dass die katholische Kirche sich nicht selbst erschaffen hat, sondern eben gesandt worden ist, geschenkt worden ist von Jesus Christus her, und zwar im Jahr Null, könnte man sagen, und dass eben alles das, was geschehen ist, die 2000-jährige Geschichte, das ist am Ende auch Heilsgeschichte. Und alles hat eine Relevanz. Und ich meine, die heutigen Probleme der heutigen Zeit, Glaube in der Gegenwart, die nehmen wir ja gerade auch hier in Deutschland wahr. Das ist das Thema ich sag mal, Säkularisation, das heißt, dass immer mehr Menschen nicht mehr damit einverstanden sind, dass Religion den öffentlichen Raum gehört, auch nicht mehr unbedingt religiös sind und vielleicht auch Alternativreligionen entwickelt haben. Also ich glaube, jeder Mensch ist irgendwie religiös, aber eben nicht mehr zwingend in den, in Anführungszeichen, überlieferten Organisationen. Also es gibt ja auch Menschen, die sagen, okay, katholische Kirche finde ich in dieser Hinsicht toll, aber nicht immer. Also nicht mehr dieses, ich sag mal so, das Gesamtpaket mitzunehmen. Das Gesamtpaket meint ja eigentlich, immer katholisch zu sein, also alles davon anzuerkennen, alles mitzunehmen und sich eben nicht seinen eigenen Glauben zu bilden. Das, glaube ich, ist heute die große Gefahr des Synkretismus, sich hier und dort was zu suchen auf dem Markt des Religiösen, vielleicht auch eine Mischung von Buddhismus oder, naja, modernen Religionen und dann eben auch katholischen Glauben. Zumindest macht das ja auch für einige, ist das ja auch für eine attraktiv. Ich meine, der Weltjugendtag ist einfach interessant. Auch neue religiöse Formen wie, ich sag mal, Night Fever in Deutschland sind natürlich interessant, auch für junge Menschen, unabhängig davon, wie sie eigentlich religiös ticken, in Anführungszeichen. Und das ist ein Problem, aber wir erleben ja auch wieder einen, ich sag mal, Revival des Religiösen zunächst mal. Und Religiösen auf einer, ich sag mal, ganz offenen Ebene, also nicht zwingend schon direkt jetzt so mitgliedschaftlich gedacht oder mitmachen, sondern erstmal ein religiöses Gefühl. Das ist auch interessant, junge Menschen sind eher wieder auf der Gefühlsebene unterwegs, sehen sich nicht nach dogmatischem Aufbau, sondern eben nach Gefühl. Und das kann man ja auch so sehen bei den jungen geistlichen Gemeinschaften, da geht es nicht um Gefühl, aber doch irgendwie um diesen Spirit, um, man könnte sagen, eine Renaissance der Spiritualität, der Lebendigkeit, ne? Und alle katholischen Bewegungen und gerade die florieren, also Katechumenat, Schönstatt, Cursillo, Kommando der Reformationen, das sind so Bewegungen und auch die charismatische Bewegung, wo irgendwie das religiöse Gefühl, die Gemeinschaft eine Rolle spielt. Und das ist auch gar nicht schlimm, denn natürlich gibt es immer verschiedene Impulse und verschiedene, ich sag mal, Schwerpunkte, wo Menschen sich nachsehen, auch in ihrer Bedürfnisstruktur. Aber noch als zurück, jetzt schweife ich sonst ab, Glauben in der Gegenwart. Also es gibt schon große Probleme, gerade heute, weil wir eben immer mehr Angebote haben. Nicht, weil wir immer weniger religiös sind, sondern weil wir immer mehr Angebote haben und eben auch Ersatzreligionen uns bauen können. Und wenn wir das mal vergleichen, die heutige Zeit nach 2000 Jahren, was für eine Vielfalt von Beschäftigungsmöglichkeiten haben wir da? Und damit auch die Möglichkeit, eigentlich uns mit den unwesentlichen Dingen viel mehr zu beschäftigen als mit den wesentlichen Fragen. Wir werden auch vielleicht abgelenkt von den wesentlichen Fragen unseres Lebens, nämlich nach dem Tod, nach dem Leben, nach der Zukunft, auch nach dem Sinn unseres Lebens. Man könnte heute sagen, man kann 80 Jahre lang, ja, leben, ohne eine Erwartung zu haben. Schönes Wort übrigens, eine Lebenserwartung. Was ist meine Lebenserwartung? Also nicht im Sinne, wie lange lebe ich, sondern was erwarte ich vom Leben? Man kann wunderschön leben, 80 Jahre lang, ohne diese Fragen, die man eigentlich doch haben möchte, nämlich nach dem Sinn des Lebens, nach der Herkunft zu beantworten. Und das ist, glaube ich, die Gefahr heute, ein, man könnte sagen, Überangebot von religiös-weltanschaulichen Produkten, Anführungszeichen. Man kann eben viel mehr wählen als früher und man ist auch eben viel individualistischer oder ist mal individueller. Das ist diese These von Beck aus den 70er Jahren, zu sagen, okay, der Mensch wird eben immer mehr ein Individuum. Das waren wir immer schon, aber wir werden ja immer weniger sozialisiert in unserem Dorf, unserer Stadt, unserer Familie, unserem Verein. Das bricht immer mehr auseinander. Wir nehmen immer mehr wahr, dass einzelne Menschen eben ihr eigenes Leben machen, im Rahmen von Lebenskönnerschaft könnte man sagen, ihr Leben in die Hand nehmen. Das hat Riesenvorteile, weil man eben raustreten kann, auch aus dem Kollektiv und in Anführungszeichen sein eigener Mensch sein kann. Aber eben auch Gefahren, weil eben der Mensch, der sich auf eigene Beine begibt, auch eben, sag ich mal, abgleiten kann und eben nicht mehr diesen, vielleicht wie früher in Bayern, im dörflichen Bayern, in diesen Strukturen gehalten ist. Und darum gehört auch immer mehr auch das Katholische und das Christliche zu einer Entscheidung dazu, einer mutigen Entscheidung. Auch das gehört dazu, zu sagen, gerade in diesen Zeiten, wo wir ja doch erleben, dass Christen verfolgt werden, also das ist nichts Neues, das ist seit 2000 Jahren so, aber eben, dass das immer näher kommt. Auch eben dieses auch körperliche Verfolgen und diese, man möchte, religiös motivierte Gewalt, gerade vom Islam her. Mir macht das nicht so viel Angst, muss ich sagen, in diesem Jahr, weil ich doch noch jetzt nicht so dieses Horrorszenario vor Augen habe. Aber wenn man dann so Bücher liest wie Die Löwen kommen, nimmt man schon wahr, naja, also vielleicht ist das eben nicht mehr so weit entfernt, dass eben das Christentum sich mehr rechtfertigen muss. Und das ist natürlich auch eine Dimension des Christlichen zu erkennen. Wir werden immer mehr zu einer Minderheitskirche und zu Menschen, die sich verantworten müssen. Aber zugleich auch Menschen, die sich dann hervortun, weil sie eben Christen sind, die attraktiv sind, weil sie anders sind. Und ich habe ja gerade mal das Buch aufgeschlagen von Josef Ratzinger, Gott und die Welt, das ist also schon ein älteres Buch vor seiner Papstwahl, aber immer wieder befreiend, wo er auf dieses Thema eingeht. Was wird das Christentum sein und wo geht es hin? Ratzinger hat es schon vor 50 Jahren, vor 60 Jahren erkannt, mit dem ganz frühen Artikel in der Zeitschrift Hochland 59, das neue Heidentum, das Christentum der Zukunft und eben auch, ich sag mal, eine Kirche, die immer kleiner wird, aber auch immer viel strahlkräftiger. Also zu erkennen, wir werden immer weniger Menschen, aber trotzdem keine Sekte. Wir werden also weniger und darum gerade stärker und trotzdem nicht nach außen abgeschottet, wie so eine Parallelwelt. Ratzinger schreibt da in diesem oder sagt in diesem schönen Buch, auf eine Frage von Peter Seewald, wir werden Einbußen hinnehmen müssen, wir werden aber immer eine offene Kirche bleiben. Kirche darf keine geschlossene Gruppe sein, die sie selber genügt. Wir werden vor allem in dem Sinne missionarisch sein müssen, dass wir der Gesellschaft jene Werte vor Augen halten, die ihr Gewissen bilden sollten. Werte, die Grundlage jeder staatlichen Existenz und einer wirklich menschlichen Sozialgemeinschaft sind. Und etwas höher, die Volkskirche kann etwas sehr Schönes sein. Sie ist aber nicht notwendig. Die Kirche der ersten drei Jahrhunderte war eine kleine Kirche und trotzdem keine sektierische Gemeinschaft. Im Gegenteil, sie war nicht abgeschottet, sondern hat eine Verantwortung für die Armen, für die Kranken, für alle gesehen. In ihr haben all diejenigen, die nach dem einen Gott glauben, die nach einer Verheißung suchten, einen Raum gefunden. Also, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie wird die Kirche oder wie wird unser Glaube in vielleicht 50 Jahren aussehen? Das nehmen wir jetzt schon wahr. Es werden natürlich immer weniger flächendeckende Gemeinden da sein. Ist das schlimm? Ich glaube gar nicht. Also meine Erfahrung ist immer gewesen, in den letzten Jahren wird ja immer klarer auch, dass viele kleine Punkte, Leuchttürme religiösen Lebens total erfrischend sein können. Und wenn eben das Christliche nicht mehr das Normale ist, das Gewöhnliche, sondern das Besondere, kann es eben auch viel mehr strahlen. Und das haben wir eben ja auch gehört, das Christentum der ersten Jahrhunderte war so attraktiv, weil es eben eine Vorbildfunktion gab. Und zwar gerade auch im Blick auf die Lebensform und auch auf, sage ich mal, soziale Werte. Das ist zwar nicht alles, also ein Christentum kann nicht auch Werte kondensieren, als würde es eigentlich, sage ich mal, zweckentfremdet, dann würde der Kern fehlen. Also ein Christentum, das nur Werte sind oder ist, das ist eigentlich Endkern. Das hat eine Kernschmelze erlebt, da fehlt das Zentrale, nämlich die Person Jesu Christi. Aber gleichwohl, das wieder zu entdecken, auch vielleicht in 50 Jahren, wo vielleicht das christliche Fundament Europas einigermaßen weggebrochen ist, das neu zu entdecken, was damals vielleicht relevant war. Und das haben wir ja immer wieder in der Geschichte, so eine Art, ich sag mal, Renaissance oder Revival. Und ein Revival des Christentums zu erleben, das könnte jetzt nicht morgen geschehen, aber vielleicht in 100 Jahren oder in 50 oder in 20 Jahren. Wenn Menschen entdecken, was ihnen fehlt, dann merken sie oft, dass es wirklich fehlt, dass es wichtig ist. Und ich meine, ich bin wirklich mal voller Hoffnung auch, aber klar, je mehr das christliche Gedankengut wegbricht, desto mehr wird sich auch verändern in diesem Staatswesen. Also sowohl Richter als auch Politiker, als auch, ich sag mal, so generell unsere Gesellschaft, ja. Da werden eben vielleicht Dinge sich verändern, auch verschieben. Auch moralische Vorstellungen. Wir reden jetzt gerade über die Frage, was eigentlich ein Mord ist, ja. Also, ob nicht Ehrenmord auch legitimiert werden könnte, ist pauschal gesagt, das ist ein bisschen übertrieben, aber klar, so die Frage, kann man nicht auch, muss man nicht auf die gesellschaftlichen Entwicklungen reagieren und auch eben anerkennen, dass es eben auch andere Religionen gibt und wir kommen ja auch bei der nächsten Frage dazu, Schulsystem und unsere religiöse Erziehung in den Schulen und in Gerichten, wir erleben ja diese Debatte gerade in diesen Tagen über Kopftücher und Kruzifixe in Gerichtssälen, das ist schon seit 20 Jahren so, aber noch immer aktuell. Und klar, es wird immer weniger anerkannt und das ist auch vielleicht manchmal auch legitim, dass wir eben eine christliche Gesellschaft sind. Und das stimmt ja auch. Wir haben zwar noch immer zwei Drittel der Deutschen sind christlich und sind zumindest Mitglied einer christlichen Kirche, aber wenn wir mal umfragen würden, wer versteht noch Pfingsten aller Heiligen als religiösen Feiertag, wenn wir auch entdecken, das fehlt irgendwie. Und wir werden eben, dass sie auch vielleicht in Frankreich erleben, so eine in die Richtung Laizismus, dass sich Religion immer mehr verantworten muss und immer mehr auch, sag ich mal, aktiv hervortreten muss, dass es eben nicht mehr selbstverständlich ist, dass es Frau Leichtern gibt und dass die Kirche eben auch mutiger werden muss, denn wenn es eben eine Staatskirche ist oder eine Kirche, die sich dem Staat anschmiegt, dann ist sie halt langweilig, dann kann sie eben kein Profil haben. Und ich glaube auch, das werden unsere deutschen Bischöfe und Priester immer mehr lernen und wenn ich so jetzt die jungen Priesterjahrgänge sehe, da bin ich da voller Hoffnung, dass eben Kirche nur dann klappen kann, wenn sie eben auch, ich sag mal, kämpferisch ist. Also nicht übertrieben kämpferisch, aber eben sie muss sich hervortun. Sie muss auch Profil haben, sie muss auch missionarisch sein. Und das kann sie nur dann sein, wenn sie auch wirklich etwas zu sagen hat den Menschen und eben nicht nur in Anführungszeichen immer duckt und so ein bisschen opportunistisch denkt von wegen, wie können wir möglichst viele Mitglieder behalten. Das ist leider der falsche Ansatz. Es mag zwar stimmen, dass man immer auch noch als Kirche finanziell denken muss an die Kirchensteuer und an die Mitgliedschaft und man will ja auch jeden mitnehmen und jedem gerecht werden, aber das ist auch, glaube ich, das lernen immer mehr Bischöfe nicht der richtige Weg. Und ich muss ehrlich zugeben, ich war früher auch ein Freund des Opportunismus zu gucken, dass wir doch eine Kirche bleiben, die offen ist für jeden. Das stimmt ja auch. Und das ist auch nicht nur bei mir so. Etwa in diesem schönen Buch von Josef Ratzinger sagt er so schön, Zitat von Ratzinger, ich bin gar nicht dagegen, wenn Menschen, die das Jahr über keine Kirche aussuchen, wenigstens in der Heiligen Nacht oder an Silvester oder bei besonderen Anlässen hingehen, weil dieses noch eine Weise ist, sich irgendwo doch auch an den Segen des Heiligen, an das Licht anzuhängen. Es muss also Form unterschiedlicher Art der Anlehnung, der Beteiligung geben. Es muss die innere Offenheit der Kirche geben. Das ist völlig klar. Also eine Kirche, die offen ist, die, sag mal, wie eine Zwiebel verschiedene Schichten hat, Milieus hat, die auch nicht eben sagt, es gibt dieses Schema von Katholizismus, es gibt diese Stoßrichtung, ihr müsst jeden Tag in die Messe gehen, sondern eine Vielfalt, ne? Eine Vielfalt auch des Religiösen, der religiösen Beteiligung. Da muss es eben was für den geben, der eben so intensiv mit Christus kommuniziert, der eben das so intensiv lebt. Aber genauso auch für den Geschäftsmann, sage ich mal so, der seine Kinder aufs katholische Gymnasium schickt, aber selbst vielleicht nur einmal pro Jahr in die Kirche geht. Der kann sich ja auch als katholisch fühlen, das ist ja interessant. Es gibt Menschen, die das so sehen und sagen, ich bin katholisch, ich gehe aber nicht jeden Tag in die Kirche. Okay. Man muss diesen Menschen nichts absprechen, auch nicht zusprechen, das ist ganz wichtig, auch nicht bewerten. Das ist, glaube ich, keine gute christliche Eigenschaft. Aber trotzdem auch anzuerkennen, dass vielleicht von der, ich sag mal, kirchenamtlichen Richtung klar sein muss, dass die Kirche Profil haben sollte und es eben kein offener Kreis ist von Menschen, die sich selbst definieren müssen. Also die Kirche, die sich immer nur selbst definiert, hat das Problem, dass sie manchmal auch dann eben abweicht von dem, was sie eigentlich sein sollte. Und gerade heute hätten wir die Chance als Kirche eben auch, den Mund aufzumachen. Und es gibt so viele Fragen, die Menschen betreffen und die Menschen vielleicht auch, im negativen Sinne betreffen, dass sie sich darüber eben Gedanken machen. Ich glaube, gerade heute ist es ein großes Problem, wie können wir in unserer Gesellschaft eine Art Identität bewahren. Und zwar nicht jetzt nur kulturell, sondern ganz fundamental, verfassungsrechtlich. Was ist eigentlich unsere, in Anführungszeichen, deutsche Identität? Also ich glaube, wenn wir die Umfrage machen würden, würden viele heute auch das vielleicht anders sehen als vor 50 Jahren. Das Thema Freiheit ist natürlich noch ganz weit oben und auch unsere Grundwerte in Deutschland. Aber wenn wir mal darauf schauen, jetzt auch so unsere kulturelle, ich sag mal, Entwurzelung durch auch den Flüchtlingsstrom, aber auch durch eben viele Zuwanderer, die vielleicht nicht mehr christlich denken, sondern auch vielleicht ganz andere Werte aus dem Osten mitbringen, bin ich mal gespannt. Ne? Oder es ist gar kein Warnruf, sondern nur die Frage, wo geht es hin? Und wo kann die Kirche vielleicht auch Orientierung bieten und immer neu auch vielleicht dann den Mund aufmachen, wenn es um schwierige Dinge geht? Ich meine, das Lebensrecht ist immer schon relevant gewesen, aber auch jetzt vielleicht das Thema Humanität des Alterns. Also Menschen werden immer älter. Wie kann eine Gesellschaft gelingen, wo Menschen immer mehr krank werden, sterben, Sterbebegleitung, sterben in Würde? Ultra wichtig, glaube ich, das immer neu in den Blick zu nehmen, dass sie eben eine alternde Gesellschaft sind. Und eben dann auch die, glaube ich, große Frage des nächsten Jahrhunderts und dieses Jahrhunderts, wie kann ein Frieden zwischen Religionen gelingen? Und wie kann das vor allem gelingen, wenn natürlich jede Religion einen Wahrheitsanspruch hat, auch das Christentum, und trotzdem es möglich sein muss, in Frieden zu leben? Und das wird die große Frage sein, Glauben in der Gegenwart, wie können wir heute als Kirche wirklich Impulse für die Zukunft bieten? Ich habe keine Antwort, aber ich glaube, es gibt schon viele Ideen und viele, viele gute Ansätze der Kirche und es geht immer weiter und wo es hingeht, das können wir noch heute nicht sagen, aber es wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Jahrhundert.
Auch schon eine schöne Überleitung für das jetzt folgende Lied, eine kurze Pause und danach geht's gleich weiter mit den Fragen, die wir jetzt schon angeschnitten haben zum Thema Glaube in der Gegenwart. Was muss die Kirche tun, um auch in der Zukunft noch attraktiv für die Menschen zu sein? Willkommen zurück beim Grundkurs des Glaubens, der Sendung zu den Grundlagen des christlichen Glaubens auf Radio Horeb. Mein Name ist Leon Bichler und ich bin mit dem Kölner Publizist Georg Dietlein im Gespräch heute über das Thema Glauben in der Gegenwart. Herr Dietlein, Sie sprachen die Notwendigkeit an, dass die Kirche heute ein Profil haben müsse, um attraktiv zu sein für die Menschen. Was kann die Kirche denn tun, um ein Profil zu haben oder es zu bewahren, wieder stärker herauszuarbeiten und auch um Kerninhalte des Glaubens an die gegenwärtigen und an die nächsten Generationen dann auch weiterzugeben. Denn da fehlt ja heutzutage schon oft das Grundwissen.
Ja, es sind eigentlich zwei Dimensionen. Die eine ist vielleicht ein bisschen gefährlich und die andere ist vielleicht ein bisschen intensiver. Das eine ist so auf den ersten Blick, was kann man denn eigentlich systematisch tun? Oder was sind eigentlich vielleicht die Fehler in der Wurzel? Und ich glaube, unser damaliger Papst und der jetzige sind auch so prophetisch, dass sie wissen, es geht auch ums System. Also ich will jetzt nur ein paar Schlagworte bieten, die Kirchensteuer und das natürlich die Sorge auch um die Zukunft der, in Anführungszeichen, der Amtskirche. Das meint jetzt nicht hierarchische Kirche, sondern eben eine Kirche, die noch sehr stark in den Modellen der Pfarrei denkt. Dass wir Pfarreisysteme haben und Diözesen und Metropolien und dies und jenes, das war ja nicht immer so. Ich meine, das ist halt jetzt das System, das wir heute haben, das es natürlich auch geben sollte und überall. Aber gleichwohl in anderen Ländern gibt es eben nicht dieses typische Pfarreisystem, wo sich Kirchtum neben Kirchtum paart. Und mittlerweile heißt es dann Kirchen, Gemeinschaft und Pfarreienverband und irgendwelche lustigen Sachen mit 1000 Gremien. Ist alles sehr schön. Aber man nimmt noch immer wahr, naja, ist das das Zentrum? Geht es darum, irgendwie Kirche zu verwalten und eigentlich immer mehr auch zum Insolvenzverwalter zu werden, wo eigentlich nur noch abgebaut wird? Das ist das, was uns am Bein eigentlich hängt, denn sowas natürlich hindert die Lebendigkeit der Kirche. Man muss jetzt nicht darauf antworten und sagen, alles abschaffen. Das kann eh nicht gelingen und wir sind auch, glaube ich, keine Kirche, die das so macht und gemacht hat, aber gleichwohl nehmen wir wahr, dass einige Diözesen riesen, Aufgaben haben in dieser Hinsicht und immer alle 10 Jahre ein neues Leitbild entwickeln müssen, weil es eben natürlich Probleme gibt. Und darum beneide ich auch keinen deutschen Bischof um sein Amt und seinen Dienst, weil es eben total schwierig ist. Und ich glaube, unsere Bischöfe haben dieses Riesenproblem, was sie genau wissen, dieses alte System wird immer schwieriger, marode und gleichwohl muss es unterhalten werden. Denn der Wert einer flächendeckenden Pastoral, eben einer Pfarreienpastoral, ist einfach gigantisch. Das ist ein toller Wert. Da können eben Menschen sich sofort an den Priester wenden, im Pfarrbüro und eben dies und jenes bekommen, in Anführungszeichen wie so eine Art Dienstleisterin, wo man eben dann auf den Knopf drücken kann, Taufe, Firmung, Kommunion oder halt dann Todesfall und so weiter. Das ist das eine. Und dann das Wichtigere, diese Systemfragen sind nicht entscheidend. Das ist wie bei allen Dingen, also man darf nicht ideologisch denken und sagen, das System entscheidet. Das ist wie bei der Schule, Schulsysteme, es geht um Personen am Ende in der Kirche und nicht um System. Und das ist das Wichtige eigentlich, wie wird Kirche überleben? Wenn sie eben immer mehr versteht, was das Wesentliche ist. Und das Wesentliche ist eben nicht das, ich sag mal, Festhalten an einem System oder das unbedingte Festhalten an Strukturen und an, an dem Gedanken, wir müssen möglichst viele Mitglieder haben, damit wir morgen oder in den nächsten Jahren noch die Rückstellung bezahlen können. Das ist gerade der falsche Gedanke. Natürlich ist es ein Gedanke, der sich ganz schnell einschleichen kann bei Generalvikaren oder bei Priestern, weil man eben doch in diesem System aufgewachsen ist und so denken muss und auch dafür kämpfen möchte. Und genauso auch weiß, dass das System eines Tages zusammenbricht. Und das wird ja auch, das nehmen wir jetzt schon wahr, es müssen eben Kirchen geschlossen werden. Man muss sich auch Gedanken machen, wie die Kirche auf Dauer vielleicht finanziell überleben kann. Aber das sind ja Zukunftsfragen. Das Zentrale nämlich ist das Persönliche. Denn Kirche ist keine Bürokratie, sondern es sind eben Menschen. Und das nehmen wir ja, war die Abstimmung mit den Füßen als Zeichen, diese Menschen wählen eben ihr neues System. Die brechen aus dem Pfarrstruktur oft aus. Die gehen nicht mehr zwingend zu der Pfarrei, wo sie wohnen, sondern die gehen vielleicht an einen kirchlichen Ort, der für sie viel interessanter ist, ein spirituelles Zentrum oder eben eine geistliche Gemeinschaft. Und vor allem das viel Wichtigere noch ist, dass sie ihren Glauben persönlich weitergeben. Und zwar an ihre Familie, an ihre Kinder, an ihre Verwandten, an ihre Freunde. Und da geschieht Pastoral. Also ich glaube, dass eine Papstpredigt und der Weltjugendtag oder vor allem die Papstpredigt in das Buch eines Theologen viel weniger bewegen, tausendmal weniger als ein persönliches Gespräch. Was meine ich damit? Es geht nicht um eine Pastoral von oben oder irgendwie ein Kirchenapparat, wo irgendwie von oben nach unten irgendwelche Anweisungen gegeben werden, sondern die Begegnung mit Jesus Christus eignet sich persönlich. Und das meint eben nicht zwingend jetzt in einem Buch oder in einem Hirtenwort oder durch ein Angebot eines Generalvikariats, eines Ordinariates in diese Richtung, da kommt irgendwie immer weniger warum. Das ist ganz komisch, ne? Dass man doch viel Geld in die Hand nimmt. Man denkt sich so, wenn man die Zahlen liest bei einigen katholischen Jugendverbänden, was haben die für Geld? Und trotzdem klappt es nicht. Also irgendwie ist Geld nicht alles. Und auch Pastoral der Fläche ist nicht alles. Und auch Ordinariat und Gebäude sind nicht alles. Sondern wo das Leben floriert, ist gerade dort, wo gerade kein Geld ist. Wo Menschen was selbst in die Hand nehmen von unten und von im persönlichen Gespräch, in der persönlichen Begegnung, auf Besinnungstagen, auf Ausflügen, die noch nicht mal einen amtlichen Namen haben. Also das ist irgendwie ganz interessant wahrzunehmen. Da gibt es also Menschen, die selbst was entwickeln und ihre eigene Gemeinschaft machen. Jetzt ohne einen Titel, ohne eine kirchliche Anerkennung, ohne irgendwie einen geistlichen Berater oder Arbeitskreise, einfach was machen. Und das ist auch der Heilige Geist, glaube ich, der wirkt, dass eben Menschen ja, ihre eigene Heimat entdecken und trotzdem nicht irgendwie eine Kirche selbst sich bauen, sondern eben doch in der Tradition der Kirche stehen. Denn so war es ja immer, dass eben Menschen sich in Hauskirchen getroffen haben, dass eben Menschen ihren Glauben so entdeckt haben, persönlich. Und ich meine, Lateinamerika ist ein tolles Beispiel dafür, wie Kirche auch funktionieren kann, nämlich Kirche von unten, in Anführungszeichen Basisgemeinden oder halt so große Vereine, in Anführungszeichen Pfarreistrukturen, die halt mehrere, ja, also viele Kilometer umfassen, wo halt ein Priester immer wieder mal da ist, aber auch nicht jetzt jeden Sonntag drei Messen sind und wo halt Menschen vielmehr auf sich selbst angewiesen sind, wo Menschen halt gefordert sind, herausgefordert sind, was zu tun. Und eben nicht, so denke ich mir manchmal in Deutschland, so denken Katholische, man meint eigentlich, man ist irgendwie Mitglied in so einer Kartei, man zahlt seinen Beitrag, der einigen auch zu viel ist, und Klammer auf, man könnte das Geld auch bestimmt viel effektiver noch einsetzen, also effektiv im Sinne von pastoral und persönlicher Begegnung mit Jesus Christus, sondern ja, es geht nicht darum, was zu zahlen und zu sagen, das ist dann auch gut, sondern sich wirklich ins Zeug zu legen. Und eigentlich ist jedes Gespräch in der katholischen Kirche und jedes Gespräch führt viel mehr zu Jesus Christus als jeder, naja, jeder Euro, ne? Also das auch zu entdecken für uns als Kirche auch als Chance vielleicht gerade, eben eine arme Kirche, und das ist vielleicht sogar wirklich so, eine arme Kirche, die wirklich auch losgelöst sein kann von Strukturen, von der Sorge um Mitgliedschaften. Und wenn ich jetzt mal so mich umhöre, nehme ich auch wiederum wahr, immer mehr Geld läuft auch dann in private Initiativen. Das ist interessant. Also wir haben doch in Deutschland viele reiche Katholiken. Das sind einfach auch, ja natürlich, wir haben auch Menschen, die reicher sind und vielleicht Unternehmer sind und dann auch Geld in die Hand nehmen können. Und das wird immer mehr irgendwie, dass diese Menschen Geld spenden für Initiativen. Darum können auch so tolle Sachen wachsen in Deutschland. Und vielleicht erleben wir auch eine Strukturreform. Das ist nicht alles. Das ist zumindest nicht das Zentrale. Aber eben wahrzunehmen, dass neben der, ich sag mal, Pfarreistruktur immer mehr wächst und immer größer wird und vielleicht auch eines Tages wir das erleben werden, dass die Kirche eben überwiegend so funktioniert. So eine richtig freie Kirche ist in Anführungszeichen eine ärmere Kirche, wo aber eben dann doch natürlich eine Anbindung an die kirchliche Hierarchie da ist, durch Priester, die eben diese Gemeinschaften auffangen, einbinden in die Gemeinschaft der Vereine und so weiter. Da bin ich mal sehr gespannt. Das ist eine Riesenaufgabe für unsere Bischöfe und Priester. Man darf vor allem da auch nicht jetzt irgendwie einen Aufstand machen und sagen, die Pfarrei ist veraltet, das ist nämlich auch falsch. Es ist aber nur ein Lungenflügel der Kirche. Und der andere muss das Persönliche sein, wo eben Menschen wirklich persönlich den Glauben entdecken und wo Menschen wirklich persönlich über den Glauben sprechen, von ihren Glaubenserfahrungen sprechen. Und wo es eben darum geht, auch wirklich sich persönlich kennenzulernen in der Gemeinschaft. Das haben wir noch nicht so richtig gelernt, weil wir auch vielleicht ein bisschen zu verklemmt sind als Deutsche und weil wir denken, naja, Sonntagsmesse gehört dazu, man geht dahin, aber uns ist es vielleicht so peinlich, darüber zu sprechen, über unseren Glauben. Und vielleicht ist es uns viel zu peinlich, das Persönliche und dieses Persönliche zu entdecken, was mit Jesus Christus, dass unser Leben verändert wird und verändert werden sollte. Das könnte sein, dass wir das eben so denken als Deutsche. Aber naja, also da wird auf jeden Fall viel geschehen und ich glaube, dass die Zukunft nicht heißen kann, katholische Kirche als Sekte, von wegen Hinterhofkirche. Das ist gerade nicht das Ziel. Aber doch eben eine Minderheitskirche, die überzeugter ist. Und eine offene Kirche, wo vielleicht am Ende auch manchmal, naja, die Identität christlich zu sein, eben was Sonderbares sein könnte auf Dauer. Aber trotzdem nichts Sektiererisches. Also ich habe darauf keine Antwort, wie es aussehen wird in der Zukunft, aber ich glaube, nochmal als Ergebnis so, das Zentrale ist das Persönliche. Das Persönliche mit Jesus Christus, ihn zu entdecken, ihn in das Leben hineinzulassen, auch wirklich sich zu bemühen darum, ein persönliches Verhältnis zu Jesus Christus und den Glauben auch persönlich weiterzugeben. Und das kann eben nicht gelingen in Seminaren oder in Büchern und auch nicht in irgendwelchen ja, hierarchischen Organisationsstrukturen, das kann nur gelingen im Persönlichen. Und da sind wir wirklich gefordert als Katholiken in Deutschland auch was zu tun und nicht nur Geld zu zahlen, sondern was zu tun. Das ist eine Riesenaufgabe.
Herr Dietlein, Sie sprachen im ersten Teil der Sendung auch die jungen geistlichen Gemeinschaften als eine neue Entwicklung der Kirche an. Solche Gemeinschaften erfreuen sich ja immer größeren Zuwächsen, wohingegen die öffentliche Teilnahme gerade auch junger Menschen an kirchlichen Veranstaltungen eher zurückzugehen scheint. Ist die Amtskirche zu groß und zu anonym geworden? Denken Sie, dass die Zukunft der Kirche in diesen vielen kleineren kirchlichen Gemeinschaften eher bestehen wird und dass sie sich noch mehr in solche Gruppen fragmentiert, die große Kirche, in ihrer öffentlichen Gestalt vor allem?
Ja, die Gemeinschaften sind für viele Menschen die Pforte hin zum Glauben oder zur Kirche zunächst mal. muss man ja auch noch differenzieren zwischen Glaube und Kirche. Es ist ja jetzt nicht dasselbe, aber das muss man noch unterstreichen. Man kann nämlich auch religiös sein ohne Kirche, man kann aber auch in der Kirche sein ohne religiös sein, theoretisch. Das klingt ein bisschen das Paradox, aber es ist natürlich Realität. Und die Gemeinschaften können die Pforte sein, wo Menschen nicht eingefangen werden, aber Menschen Kontakt erhalten zum Glauben. Also ich glaube, für viele Menschen wäre es abschreckend, wenn ich sie mitnehme in eine katholische Sonntagsmesse in der Pfarrei, also das ist auch wieder ein bisschen pauschal. Es gibt ja auch sehr lebendige Vereine, also ich will es gar nicht immer hier über andere herziehen. Aber es ist doch die Realität, dass natürlich Gemeinden, Vereine eben doch sehr das Establishment sind. Eben nicht so offen, so dynamisch vielleicht, sondern man kennt sich einfach untereinander, man wohnt nebeneinander, aber ist eben jetzt nicht so offen für den Neuankömmling. Ich habe das, mach ein Experiment in Köln, ich gehe immer mal in eine andere Kirche. Es ist sehr spannend, wenn man eben so richtig viel mitbekommt. Und ja, es ist wirklich vielfältig, aber ich habe jetzt noch nicht den amerikanischen Geist erlebt, dass ich da irgendwie angesprochen werde. Sie sind doch neu hier, kommen Sie mal mit in den Pfarrsaal. Ne? Es gibt es einfach in Deutschland nicht. Also in Deutschland gibt es keine Pfarreikultur so richtig. Es gibt bestimmt Pfarrfeste, wo man ein Würstchen kaufen kann, aber das ist jetzt nicht christliches Gemeinschaftsleben, wie man das in der Urkirche hatte. Ne? Also das Herrenmahl war ja nicht Würstchen essen, sondern es war wirklich ein religiöses Geschehen. Und wo erlebe ich denn noch religiöse Gemeinschaftsevents, klar, der Weltjugendtag und das machen ja alle Gemeinschaften irgendwie, Wallfahrten und so weiter, aber wo erleben wir wirklich religiöse Treffen in der Pfarrei? Und das ist auch nicht getan mit einem religiösen Lesekreis, das ist nicht dasselbe. Und das fehlt einfach, ne? Dieses, wo man sich religiös treffen kann und wo man auch Menschen mitbringen kann. Also vielleicht mal die rhetorische Frage an uns alle, wo könnte ich einen Freund hin mitnehmen, den ich zu Christus führen möchte? Ziemlich schwierig. Ich kann jetzt gerade spontan nicht so viel da nennen. Es gibt bestimmt tolle Sachen in Köln, aber da ist eben die Offenheit nicht da, wo man eben Menschen auch wirklich mitnimmt, mitreißen kann. Und da würde ich auch sagen, gut, da muss ich mein eigenes Ding entwickeln und meinen eigenen Glaubenskurs machen und meine eigene Katechese entwickeln, eben mit diesem jungen Menschen, dem älteren Menschen ins Gespräch kommen über den Glauben. Und jetzt nicht immer über den Glauben, sondern auch so zu gucken, wo vielleicht in dessen Leben schon Glaubensverrührungen da sind. Die Gemeinschaften sind, glaube ich, so diese Tür hin zum Glauben, wo man eben in einem kleinen Kreis viel persönlicher erlebt, dass Kirche was Persönliches ist, nicht was Großes, Anonymes, ein Riesenfels von 1,x Milliarden Christen, sondern Kirche ist was Persönliches, was Kleines, wo man eben wirklich persönlich mit Christus in Beziehung treten kann und nicht eine anonyme Masse, wo ich dazugehören kann, sondern eben Letzteres. Der Glaube ist eine Beziehung und nicht irgendwie eine Identität oder ein Pass oder nur ein Papier. Und darum können auch, glaube ich, gerade religiöse Gemeinschaften so verhelfen. Man möchte eben gern heraustreten aus der Masse, aus dem Anonymen, aus dem Eintönigen vielleicht sogar und eben seine religiösen, sag ich mal, Pforte, seine Bewegung finden, wo es einfach stimmig ist, ne? Wo man einfach merkt, da sind Freunde von mir auch. Da passt das so, das religiöse Geschehen. Und darum haben ja auch viele Gemeinschaften so diesen Impuls, ne, Gemeinschaft zu sein. Das ist natürlich bei jeder Gemeinschaft anders. Also es ist auch nicht alles jetzt irgendwie Gemeinschaft erleben und nette Touren. Und das kann auch vielleicht sogar in die falsche Richtung gehen, dass man nachher vielleicht auch dann vergisst, dass es in erster Linie um Gott geht und nicht um das Gemeinschaftserleben. Das ist bei mancher Fahrjugend die Gefahr, dass es eben nur um die Gemeinschaft geht, sondern auch um Christus, und zwar primär um Christus. Und die Gemeinschaft hat den Zweck, das Ziel, dahin zu führen, zu Christus selbst. Und darum muss auch eine Gemeinschaft immer offen sein für so Dinge wie Beichte und Messe, ne? Und eigentlich für das religiöse, ich sag mal, Einzelgespräch mit Christus selbst, ne? Also es geht nicht nur um ein religiöses Gefühl und eine Dynamik, ne? Sondern immer auch um das Schweigen, um die Anbetung, um wirklich das intensive Gespräch mit Christus selbst. Und ja, gut, jeder hat seinen eigenen Zugang zu Gott und ich glaube, es ist gut und schön und wichtig, dass eben auch die Familie eine große Rolle spielt dabei, die Familie. Dass man eben auch christliche Familien dann wieder kommt in Deutschland und eben nicht nur Einzeltäter, in Anführungszeichen. Dass es eben auch Angebote gibt für Familien, die eben dann auch ihre Kinder mitnehmen können und wo es eben quasi ein Gesamtpaket gibt. Und wenn das gelingen könnte, wieder in Europa christliche Familien zu bekommen, wo eben vielleicht auch christliche Partner einander heiraten und dann eben auch ihre Kinder so erziehen, das wäre toll. Und das vergessen wir manchmal auch vielleicht so. Also das ist ganz, ganz zentral, für Familienangebote zu haben. Das schafft übrigens die Pfarrei nicht immer. Also ich wüsste gerade in meiner Heimatpfarrei nicht, wo es da jetzt irgendwie ein Angebot gibt für Familien, wo man zusammen was machen könnte, ne? Sondern das ist halt so, man kann da natürlich zusammen in die Messe gehen, aber das war es dann auch schon, ne? Und das ist auch, glaube ich, eine Lücke bei uns auf dem Markt, in Anführungszeichen, im katholischen Markt, dass wir eben viel zu wenig daran denken, dass Menschen nicht Alleingänger sind, sondern immer, ja, Mann oder Frau haben und Kinder in der Regel. Und Das wäre eine schöne Sache, wenn Europa wieder oder das Christentum in Europa wieder lernt, den großen Wert von Ehe und Familie. Und ich glaube auch, dass es das Attraktive am Christentum, dass wir eben so, ich sag mal so menschenfreundlich sind, einen menschenfreundlichen Gott haben, dessen Eigenschaften eigentlich unserer menschlichen Natur entsprechen. Das meint eigentlich Inkarnation, dass eben Gott nicht menschlich ist, aber eben, dass unsere menschliche Natur der göttlichen Natur, ich sag mal, harmonisch ist, dass es zusammenpasst. Und dass auch, was uns die Kirche sagt, an Geboten und an moralischen Regeln, eigentlich keine Regeln sind, sondern eigentlich unserer Natur entspricht. Und dass eigentlich das, was wir als Kirche leben und vorleben, völlig normal sein könnte und völlig normal ist und eigentlich auch nichts Abgespacedes ist, sondern dass eigentlich unsere christliche Lebensform unserer Conditio Humana entspricht, dass es wunderschön ist und was Großes Weites hat. Und das nur zu entdecken, auch das Christentum, was mit Liebe zu tun hat, mit Gemeinschaft, mit Familie, mit Zukunft, mit Lebendigkeit, das wäre schön. Und es gelingt ja auch immer wieder. Und es gelingt ja auch, man kann auch wirklich auch optimistisch sein, wir sind auf einem guten Weg. Das meint nicht jetzt, wir schaffen das, sondern das meint einfach den Realismus zu sehen, dass wir auch nicht alles tun müssen, sondern dass wir in Gottes Händen geborgen sind und dass die Kirche schon ihren Weg geht. Das wird noch einige Jahre dauern und diese Veränderung, die wir gerade erleben, das ist nicht einfach. Vor allem nicht für die, die verantwortlich sind in der kirchlichen Struktur, für jeden Bischof und Generalvikar. Aber es ist ein Prozess, der muss sein, der ist schmerzhaft. Ein bisschen wie die Wüste, die 40 Jahre Israels in der Wüste, ist eine Veränderung. Aber diese Veränderung kennt das Ziel und wir erleben schon die ersten Früchteträger, die prallen Reben nach Deutschland tragen. Und es wird doch was dauern, auch Geduld erfordern und viel Durchhaltevermögen, aber es gibt wirklich eine Zukunft.
Und nach diesen spannenden Impulsen zum Thema Glauben in der Gegenwart von dem Kölner Publizisten Georg Dietlein fahren wir gleich nach dem Lied wieder fort. Bleiben Sie dran! Grüß Gott zurück zum finalen Teil von Glauben in der Gegenwart, heute im Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb. Ich bin Leon Bichler und im Gespräch mit Georg Dietlein, einem Publizisten aus Köln, der zu verschiedenen Fachgebieten kompetente Ratschläge zu liefern weiß. Herr Dietlein, wir haben schon viel über das Thema Glauben in der Gegenwart gesprochen. Dabei fällt mir auch auf, vielen Menschen ist ja heute vermutlich gar nicht mehr bewusst, wie sehr ihre eigene Einstellung vom christlichen Glauben geprägt ist. Und viele denken wahrscheinlich, dass es einfach normal ist, davon auszugehen, dass der Mensch eine unantastbare Würde hat, dass man nicht lügen oder stehlen soll oder dass zum Beispiel die Todesstrafe abzulehnen ist. Die dementsprechenden Gesetze, die ja häufig direkt vom Christentum geprägt sind, scheinen dann für viele einfach moderne Entwicklungen einer aufgeklärten Gesellschaft zu sein. Wie kann man denn Leute dafür sensibilisieren, dass ihre gegenwärtige Einstellung im Alltag vermutlich viel stärker vom christlichen Glauben beeinflusst ist, als sie sich dessen selber bewusst sind? Und wie kann man mehr darüber lernen, welche Werte in unserem Alltag gerade auch aus dem christlichen Bereich stammen?
Ja, das Traurige ist ja, dass Menschen immer wieder die Erfahrung des Scheiterns machen müssen, um es zu lernen. Ich wundere mich und ich kann mir nur an den Kopf fassen, was gerade manchmal so in der Welt geschieht. Ich schaue nach links, schaue nach rechts, nach Amerika, aber auch in den Nahen Osten. Okay, also wir lernen irgendwie nichts dazu. Warum? Weil wir irgendwie immer wieder manchmal so Try and Error brauchen. Und auch in Deutschland haben wir auch die Frage, so, wo geht es hin? Politisch, also auch weltanschaulich, aber auch ganz fundamental. Also vor 100 Jahren, vor 10 Jahren war es vielleicht völlig normal, dass es irgendwie, sag mal so, CDU, FDP gab oder halt eine rot-grüne Mehrheit. Mittlerweile ist irgendwie das Farbentableau völlig anders und man weiß gar nicht, wo es entlang geht. Und was die Zukunft unseres Landes ist, nächstes Jahr als Bundestagswahl, bin mal sehr gespannt und auch ein bisschen beängstigt. Aber naja. Und was Sie ansprachen, naja, die Menschenwürde etwa, die kann ich hier eigentlich begründen. Wie ist die eigentlich begründet? Bei uns ist die nicht, ich sag mal, dem Menschen wird sie nicht zugesprochen, sondern sie ist schon dem Menschen zugesprochen. Wir können nicht aktiv einem Menschen die Menschenwürde erst schenken, sie ist schon da. Das ist zumindest unsere Verfassung, wo wir halt sagen, okay, die Menschenwürde ist unverletzlich und die gründet gar nicht auf Artikel 1, sondern viel tiefer auf dem Naturrecht. Die ist dem Menschen ohnehin gegeben, die können wir ihm gar nicht zusprechen, die ist ihm schon zugesprochen. Nur die Begründung dafür, das wird spannend. Man kann da mit dem Naturrecht kommen oder mit der Menschenwürde aus humanistischer Sicht oder sagen, okay, weil der Mensch biologisch diese Gattung ist, wollen wir das einfach mal so als sozialen Kompromiss festhalten. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, sind diese Buchstaben und Zahlen am Ende nur fallend Rauch, wenn sie halt nicht gelebt werden, wenn ihnen das metaphysische Fundament fehlt. Und das kann man nicht garantieren als Staat. Da setzt der Staat voraus, dass Menschen eben die Menschenwürde auch anerkennen. Und das ist dann ja auch wieder die Realität bei rechtsfreien Zonen. Es gibt das. Es gibt Zonen, wo eben der Staat nicht mehr eingreifen kann, weil eben er nicht der Stärkste ist. Der Staat will zwar ein Gewaltmonopol haben, aber wenn wir immer mehr Menschen haben, die sich nicht mehr rechtstreu verhalten und die Grundwerte nicht mehr anerkennen, kann man nicht viel machen. Also der Staat lebt von sehr tönernen Füßen, die er eigentlich stärken muss. Und das meint eben auch religiöse Unterweisung, auch einen Raum zu schaffen für Religion. Ja, und gut, die Grundlagen unserer Gesellschaft sind eben die christlich-jüdischen Wurzeln, das christlich-jüdische Weltbild, das Menschenbild. Und das immer noch zu entdecken, da kann man nur darauf hoffen, dass es auch uns Christen gelingt, das immer wieder zu betonen, dass wir eben auch immer Gegenpol sind für politische Entwicklungen, die vielleicht dem widersprechen. Und in der Geschichte gab es das so oft, dass immer wieder Menschen, Diktatoren, eben das anders machen wollten, das Recht des Stärkeren oder eben eine eigene Religion entwickeln, ein eigenes Weltbild, ein eigenes Menschenbild, das oft auch Menschen verschiedener Genera ausschließt. Das ist unsere Berufung als Christen. Und es gibt eigentlich keine so unabhängige Marke auf der Welt und keine so selbstlose Marke wie das Christentum. Das Christentum hat nicht die Aufgabe, irgendwie eine politische Idee zu transformieren und hat auch nicht die Aufgabe oder irgendwie die Tendenz, ideologisch-politisch zu sein, sondern wir haben eine ganz einfache Marke, die geht aus vom Menschen, von seiner Natur, von seiner Erschaffung durch Gott, von seiner Berufung zur Liebe, zur Freiheit. Und das hat seit 2000 Jahren gut gehalten und hat sich eigentlich nie verändert, sondern die Grundlagen sind immer gleich geblieben. Und man könnte fast sagen, ja, der einzige Fels in der Brandung, auch bei politischen Krisen, ist eigentlich, sage ich mal jetzt mal ganz allgemein, die Religion. Und zwar eine Religion wie das Christentum, die eben verstanden hat, es geht nicht um irgendwie ein politisches Bild von Gott, das wir uns selbst gemacht haben, sondern es geht darum, darauf zu horchen, wo ist Gott, wer ist Gott. Und wir Christen haben erkannt und verstanden, wir glauben daran, dass der Gott, der diese Welt erschaffen hat und der in ihr wirkt, ist der Gott Jesu Christi. Und kein anderer Gott, das ist ein Gott, den wir nicht gemacht haben, der nicht erschaffen, erstellt worden ist, sondern ein Gott, der sich uns gezeigt hat, geoffenbart hat in seinem Sohn Jesus Christus. Und das ist das Unbestechliche des Christentums. Wir sind keine politische Ideologie mit irgendwie einem Ziel. Und wir haben auch nicht das Ziel, alle zu vereinnahmen, sondern wir haben das Ziel, jeden Menschen anzusprechen, zu berühren von dieser guten Botschaft. Und ich glaube, das nehmen die Menschen gerade in diesen Zeiten wahr. Also wenn wir mal gucken, wie viele Menschen auch sich jetzt zum Christentum wieder zuwenden, wo sie gerade merken, dass alles so komisch ist in der Welt. Ich sage nur IS und Gewalt und auch politischen Terror und religiösen Terror vor allem. Dann kommen Menschen zur Erkenntnis, okay, vielleicht ist es gar nicht ganz falsch, mal darauf zu hören, was das Christentum mir zu bieten hat. Man muss nicht zur Erkenntnis kommen, dass es nachher mein Ding ist, das ist auch nicht das Zentrale, aber vielleicht auch zu erkennen für jeden Einzelnen, okay, das Christentum ist interessant, sich damit zu beschäftigen über die historischen Wurzeln, und so kommen auch eben Menschen manchmal dazu, dass sie glauben, dass ihnen die Augen aufgehen, und das wäre eine schöne Aufgabe für die nächsten 100 Jahre, dass wir immer mehr Menschen auch davon begeistern können, von dieser Botschaft des Friedens und der Liebe. Ich glaube, das ist die große Stärke des Christentums, dass es eben eine Religion, und zwar die Religion des Friedens schlechthin ist, noch viel dramatischer als vielleicht andere Religionen, lehrt das Christentum nämlich ein Gottesbild, das wirklich menschenfreundlich per se ist. Menschenfreundlich, geprägt von Liebe und ausgehend von unserer menschlichen Natur.
Schöne Schlussworte zu diesem Grundkurs des Glaubens, der heute das Thema Glauben in der Gegenwart zum Motto hatte. Herr Dietlein, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich auch heute wieder Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
Auch unseren Hörern ein herzliches Vergelt's Gott fürs Reinhören. Und wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, können Sie sie gerne beim CD-Dienst bestellen unter 08328 921 120. Natürlich ist sie auch herunterladbar als Podcast unter horeb.org. Bei Ihnen verabschiedet sich Leon Bichler mit den besten Wünschen für den weiteren Tag. Und ich wünsche Ihnen vorab ein gesegnetes Wochenende und viel Freude mit dem weiteren Programm von Radio Horeb. Leben mit Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.